Was nehmen wir mit aus Spieltag 10? Dank Hacking könnte in Bochum doch was gehen. Was bei Bayer los ist, weiß der Geier. Jamal Musiala ist der Mann für Dreier. Leipzig hat einen Furz im Kopf. Überlastete Spieler hängen am Tropf. Dem BVB kann wohl keiner helfen. Mehr im Podcast heute am 11.11.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und mit Nils Babbel, dem Content-Lead von Fußball MML. Hallo Nils.
Hi Malte.
Nils, Karnevalsbeginn. Kannst du damit was anfangen als Norddeutscher?
Nein, 0,0. aber es passt ganz gut. Wir sprechen heute auch noch über den BVB. Von daher finde ich Karnevalstruppe und 11.11. ist doch fantastisch.
Passt eigentlich hervorragend zusammen, aber für mich als Norddeutscher ist eigentlich auch eher der 11.11. so wie für die Amerikaner der Tag des Heavy Metal.
Okay, ja, da kann ich leider auch nicht mitreden. Mann, für mich ist es einfach nur irgendein verregneter Montag in Hamburg.
Okay, passt auch, weil es war ja auch am Wochenende so ein paar Sachen, waren ein bisschen verregnet. Heavy Metal war jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, 3 torlose Unentschieden, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich Schwermetall.
Nicht wirklich. Nee, war ein anstrengender Spieltag in Teilen und dann doch höchst spektakulär, zumindest am gestrigen Abend noch die Partie in Stuttgart. Also der Fußballgott weiß, glaube ich, gerade selber nicht so richtig, was er mit uns anfangen soll.
Das 3:2 der Eintracht natürlich, da hat dann nochmal das Wochenende zum Schluss ein bisschen geliefert. Aber insgesamt so diese Auftritte, dieser fehlende Heavy Metal, würdest du sagen, das ist auch ein Resultat der, wie sagte Marco Rose, der Trainer von Leipzig, so schön, mehr als grenzwertigen Belastungen, die ja die Fußballer im Moment gerade haben?
Ja, sicher ist es auch ein Symptom, aber allein die Belastung, glaube ich, kann man da nicht vorschieben. Ich glaube, es ist generell auch die Art und Weise, wie gerade Fußball gespielt wird. Wir können ja auf den Freitagabend schauen, da sind 2 Teams aufeinander getroffen, die beide nicht im internationalen Geschäft unterwegs sind, mit Union und dem SC Freiburg, und das war jetzt auch kein Heavy-Metal-Fußball, obwohl beide eine Woche Pause hatten. Also das alleine reicht für mich nicht. Bei den Top-Teams sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Art und Weise, wie in dieser Saison bislang Fußball vor allem verteidigt wird, ausschlaggebend für diese ganzen torlosen Unentschieden.
Würdest du denn, wenn wir ganz kurz den Blick über den Bundesliga-Tellerrand rausnehmen und rauswagen, sagen, dass zum Beispiel die Krise bei Manchester City oder eben auch das etwas Rumpelige bei Real Madrid an dieser doch sehr belastenden Saison liegen, weil da ja unheimlich viele Nationalspieler auch waren, die dann eine EM gespielt haben, die vielleicht auch bei Olympia dabei waren und quasi ohne Urlaub und richtige Vorbereitung dann auch in die Saison gegangen sind?
Ja, ganz sicher. Es spielt da sicher mit rein. Aber es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Beim FC Liverpool zum Beispiel, die eine Wahnsinnsserie hinlegen aktuell, 13 Spiele in Folge ungeschlagen sind, die Premier League anführen, in der Champions League erfolgreich sind, bislang alle Spiele dort gewinnen konnten. Also nur alles jetzt auf die Belastung zu schieben, ist mir immer ein bisschen zu einfach gemacht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir über Belastung sprechen. Ich glaube, allerdings noch nicht unbedingt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Oft sind es dann ja die Spätwirkungen irgendwie Richtung April, Mai, wenn dann wirklich die ganzen Topstars ausfallen. Das ist in dieser Saison tatsächlich ziemlich spektakulär, auch gerade was bei Real Madrid passiert. Sehr, sehr viele Verletzte bei Borussia Dortmund. Das sind ja die beiden Champions League-Finalisten mit vielen Nationalspielern. Natürlich fällt das auf. Nichtsdestotrotz, ohne das jetzt statistisch belegen zu können, wage ich mal diese These, dass das in den vergangenen Jahren bei anderen Clubs ähnlich war. Insofern, ja, ganz sicher ist es auch ein Symptom der Europameisterschaft, der vielen Spiele. Die Champions League wird ausgeweitet, es gibt mehr Vorrundenspiele, es gibt die Playoffs und so weiter. Aber das steht ja alles noch bevor. Bislang, ja, fällt es zwar auf, aber ich würde das ungern jetzt als den einen Grund davor schieben.
Dann warten wir da nochmal ab. Auf jeden Fall hat Marco Rose gesagt, ihm wäre es im Moment too much. So viel, dass die Bundesliga-Kicker dann wahrscheinlich auch keinen Karneval feiern dürfen momentan.
Ja, so wirkt es. Es ist natürlich, ich kann das auch als Fan total verstehen. Es ist jede Woche Fußball, am Wochenende und unter der Woche. Jetzt haben wir eine Länderspielpause, aber am Wochenende freuen wir uns natürlich trotzdem wieder auf die Länderspiele. Dann ist wieder irgendwie ein paar Tage Pause, dann ist Bundesliga, dann ist Champions League, dann ist, wir hatten jetzt den DFB-Pokal unter der Woche. Also es war sehr viel in den letzten Wochen, es war wenig Pause, du hast gerade schon gesagt, EM, dann noch Olympia, der Fußballfan konnte sich ja kaum retten vor Highlights, und das gilt einem Fan Und das gilt auch einem Spieler, da zu sagen, okay, jetzt mal so ein bisschen Pause, mal ein bisschen durchatmen, damit die besonderen Momente auch mal wieder kommen, weil die fehlen mir persönlich gerade. Es ist einfach eine krasse Überreizung.
Feiern erlaubt momentan nur beim VfL Bochum nach dem 1:1 gegen Leverkusen. Natürlich unter dem neuen Trainer Dieter Hecking, wo dann jetzt ein bisschen, ja, Party, ein bisschen längere Leine dann wieder erlaubt ist. Aber da kann man ja dann auch sagen, die tanzen ja auch nur auf einer einzigen Hochzeit. Die dürfen dann auch eigentlich sich über körperliche Belastung nicht zu sehr beschweren. Lass uns mal an die Spitze der Bundesliga gucken.
Das Thema des Tages.
Also du hast schon gesagt, der Einfluss der Belastung auf den Titelkampf, da aber sicherlich nicht der einzige Grund. Aber wir können ja mal drauf gucken. Bayern rennt momentan den anderen mal wieder weg. Keiner kommt so richtig hinterher. Leipzig 5 Punkte zurück, Frankfurt 6, Leverkusen schon 9 und Dortmund 10. Ja, woran liegt's denn noch, außer an der Belastung? Wo würdest du die Ursache sehen jetzt gerade bei den Spitzenklubs? Fangen wir vielleicht mal mit Leipzig an.
Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil Leipzig spielt eine sehr gute Saison und das hat Marco Rose auch gesagt und er hat total recht. Leipzig hat 1 Punkt mehr gesammelt als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. 21 Punkte nach 10 Spielen sind völlig in Ordnung. Die haben erst 5 Gegentore in dieser Bundesliga-Saison kassiert. In der Champions League läuft es nicht und natürlich hat auch das dann einen Einfluss auf die Stimmung in einer Mannschaft. Und natürlich gehst du als RB Leipzig mittlerweile als Favorit ins Spiel, wenn es gegen Gladbach geht. Total in Ordnung, da dann auch unzufrieden zu sein mit einem Remis. Nichtsdestotrotz ist RB Leipzig aus meiner Sicht vollkommen im Soll, was die Bundesliga betrifft, auch was den DFB-Pokal betrifft. In der Champions League läuft es noch nicht. In Ordnung. Trotzdem ist mir da diese Kritik auch ein bisschen zu weit hergeholt. Wie gesagt, sie stehen sehr gut da. Sie sind zwar 5 Punkte hinter den Bayern, aber immer noch Tabellenzweiter. Und auch RB hatte im Sommer einen kleinen Umbruch mal wieder zu verkraften, wie so oft. Und jetzt haben sie eben kein Dani Olmo mehr. Jetzt müssen sie da ihre neue Achse erstmal etablieren. Und am Ende ist ja auch immer die Frage, was ist denn der eigene Anspruch? Möchte man deutscher Meister werden? Möchte man ins Champions-League-Halbfinale kommen? Oder ist dieser gesunde Weg, wie RB ihn ja schon, manche sagen leider, seit einigen Jahren geht, nicht dann doch der richtige, dem Ganzen einfach auch Zeit und Entwicklung zu geben? Die Mannschaft ist immer noch jung. Ich finde, RB wird in Teilen zu kritisch betrachtet.
Na, wobei sie das aber auch selber kritisch sehen. Marcel Schäfer war jetzt im Doppelpass und hat da auch nochmal bekräftigt, was ja auch die gesamte Führung der Leipziger auch vor der Saison gesagt hat. Mitspielen ist schön, aber reicht uns nicht. Wir wollen jetzt auch langsam mal an die Fleischtöpfe. Gut, sie haben 2-mal den DFB-Pokal geholt, sie haben den Supercup gewonnen. Aber gut, Supercup ist der Supercup und der DFB-Pokal ist ein schöner Wettbewerb, aber natürlich nicht das, wo Leipzig dann wirklich hin will. Wie viel Zeit, glaubst du denn, nehmen die sich noch oder werden sie dann nicht auch mal unruhig, weil sie ja doch nach außen sehr offensiv dann auch verkaufen? Nee, also wir spielen hier, wollen um Titel mitspielen und so weit hinter den Bayern jetzt schon wieder hinterherrennen, eigentlich nicht unser Anspruch.
Ja, also ich will das auch überhaupt nicht schönreden. RB hat unglaubliche finanzielle Mittel. Sie haben Spieler geholt, jetzt auch mit Xavi Simmons nochmal ein Jahr geliehen. Die bekommst du normalerweise nicht als Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter. Das ist einfach Fakt und RB kauft dennoch keine fertigen Spieler. Es sind alles Spieler, die noch entwicklungsfähig sind und sie gestehen ihnen eben auch diese Entwicklungszeit zu. Die Frage ist richtig, wie viel Zeit wollen sie denn noch haben, um dann wirklich mal in den Meisterschaftskampf einzusteigen, da auch mal entscheidend eine Rolle spielen. Aber Malte, es sind 5 Punkte nach 10 Spielen. Das sind 2 Spiele. Und die Bayern haben in dieser Saison auch schon 2-mal Remis gespielt. Wenn RB in Zukunft diese beiden Patzer nutzt und beide Spiele gewinnt, sind sie wieder voll dabei. Insofern, ja, es muss irgendwann der Moment kommen, wo RB auch nach Spieltag 30 noch oben mit dabei ist und noch eine realistische Chance hat, Meister zu werden. Ob es diese Saison soweit ist, weiß ich nicht. Das liegt vor allem eben auch am FC Bayern. Aber ich bin mir sicher, jetzt, wo Jürgen Klopp im RB-Imperium ist, wird die Zeit zumindest wahrscheinlich oder die Dauer etwas geringer werden, wo man dann wirklich mal ganz oben anklopft.
1. Januar, da greift er dann ja ins Geschehen ein. Bis dahin hat Leipzig aber dann eben noch unter dieser doch recht großen Verletzungs-, ich nenne es jetzt mal Epidemie, das ist jetzt das falsche Wort, aber es grassiert ja schon ein unheimliches Verletzungspech bei den Leipzigern. David Raum verletzt, Simmons verletzt, Schlager verletzt, Luke Heber jetzt angeschlagen. Also das ist ja auch eine Achse, die da weggebrochen ist und auch fürs Erste noch nicht wiederkommt. Ich glaube, bei Simmons und bei Raum wird es dann auch wohl tatsächlich erst nach dem Jahreswechsel soweit sein.
Ja, na klar. Und das ist dann ohnehin ein Problem, das RB Leipzig ja schon über Jahre hat. Diese Achse, die du gerade angesprochen hast, die sich so langsam zu finden scheint, bricht dann durch Verletzungsgründe einfach weg. Wenn du das nicht schaffst, diese Achse im Verlauf einer Saison aufzubauen, stabil zu halten, das, was Bayer Leverkusen im Kern in der vergangenen Saison gelungen ist, da gehört natürlich auch einfach mal Glück dazu, dass sich ein Spieler nicht verletzt, wenn Florian Wirtz in der vergangenen Saison, so wie Xavi Simmons jetzt, über einen gewissen Zeitraum länger ausgefallen wäre, wäre die Saison gegebenenfalls auch anders verlaufen. Wir hatten bei Leverkusen in der vergangenen Saison den Fall, dass Victor Boniface sich beim Afrika-Cup verletzt hat. In der Phase konnte Patrick Schick aber sowas von überzeugen und hat die Tore dann für Boniface geschossen. Ich glaube, das fehlt RB gerade so ein bisschen. Das hat aber auch mit Spielglück zu tun, dass du dir dann irgendwo auch erkämpfen musst. Wenn es dann aber unter der Woche irgendwo in Glasgow auch nicht läuft, dann kommt die Motivation und das Selbstvertrauen eben auch nicht von allein. Ich glaube, ehrlicherweise ist es gerade keine ganz einfache Phase für RB. Und diese Achse, die hast du gerade angesprochen, sie ist gerade einfach nicht vorhanden. Und die brauchst du dann, wenn du beständig Punkte holen willst im Kampf um die Meisterschaft.
Definitiv. Kampf um die Meisterschaft, ja auch etwas, was Borussia Dortmund sich Jahr für Jahr auf den Zettel schreibt, aber dann immer durch einen Achterbahnkurs irgendwo immer drumherum fährt, aber am Ende ja aus dem Looping fällt oder aus der Kurve getragen wird. Es ist aktuell mal wieder so, 1:3 in Mainz. Dabei waren sie in den Wochen davor oder in den Tagen davor eigentlich noch so guter Dinge, dass jetzt vielleicht mal der Turnaround geschafft wurde, aber wie es in den letzten Jahren immer war, sobald man das denkt, fallen sie wieder zurück. Woran liegt das gerade auswärts?
Diese Frage, glaube ich, die stellen sich gerade alle und niemand hat da die passende Antwort drauf. Es gibt natürlich jetzt auch wieder super viele Gründe, warum es auch in Mainz nicht funktioniert hat. Und der größte Grund ist ganz sicher die Fußsohle von Emre Can, die er irgendwie ganz Fußball-Deutschland zeigen wollte. Dass er nach 27 Minuten als Kapitän mit dieser Erfahrung so in einen Zweikampf geht und seiner Mannschaft wirklich einen Bärendienst erweist, wie es ihn sonst nur ganz selten gibt mittlerweile. Das ist natürlich dann extrem bitter und ja, danach fallen die Tore und der BVB verliert zu Recht in Mainz, war dann irgendwie gefühlt auch fast chancenlos, das ist ja auch erschreckend. Dann gibt's auch in Dortmund, wir waren da gerade bei RB schon, in Dortmund ein unfassbares Verletzungspech, wenn man auf die Bank schaut, da sind wirklich nur Jugendspieler und Daniel Mahlen, der eigentlich der Matchwinner unter der Woche war und als Dank dann wieder erstmal auf der Bank Platz nehmen musste. Natürlich sind das alles Gründe, warum man so ein Spiel dann auch mal wieder verliert. Aber früher, und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zum BVB vergangener Tage, hat, egal welcher Trainer an der Seitenlinie stand, irgendwen aus dem Hut gezaubert, der dann eben performt hat. Wir haben beim BVB eine unfassbare Qualität in den Nachwuchsleistungszentren. Wir haben unfassbare Jugendspieler, die aber unter Nuri Sahin aktuell noch nicht den Raum bekommen. Und wenn sie eingewechselt werden, der Druck offensichtlich schon so groß ist, dass sie dem gar nicht gerecht werden können. Ich halte das für eine schwierige Entwicklung, weil am Ende des Tages muss der BVB, weil sie nicht mithalten können mit den ganzen Top-Clubs aus England, auch nicht mit den Bayern, müssen sie natürlich diese Talente entwickeln, müssen sie diesen Talenten den Raum geben. Dadurch sind auch Spieler wie Jadon Sancho und Co. groß geworden, erfolgreich geworden. Dadurch konnte man Erlöse sammeln. Und all diese Sachen fallen gerade Tag für Tag, Woche für Woche weg. Und dann stellt sich Nuri Sahin wieder der Presse, sagt, ja, er will zwar keine Ausreden suchen, aber. Und das aber kommt mir irgendwie zu oft vor. Und das nervt mich total, weil, und das als letzten Punkt, der BVB hat trotzdem immer noch eine Mannschaft, wenn man sich die Aufstellung anschaut vom Wochenende, die Mainz 05 schlagen muss. Ja. Darüber muss man nicht reden. Die Qualität ist ja immer noch da. Und sie bekommen aber diese Qualität gerade nicht in Leistung umgemünzt. Und sorry, dass ich so sage, auch so ein 1:0 in der Champions League gegen Sturm Graz das ist dann auch nicht der Gradmesser. Das muss man an der Stelle wirklich auch einfach nochmal sagen. Da wird einem dann sehr viel wieder eingeredet, dass ja doch alles gar nicht so schlecht ist. Also jeder, der das Spiel im Stadion gesehen hat unter der Woche, der weiß, oh, so richtig überzeugend war auch das nicht. Mhm. Und deswegen, ich bin auch, was den BVB betrifft, sehr, sehr skeptisch. Die sind halt wirklich näher am Relegationsplatz als am Spitzenreiter. Und das ist schon, glaube ich, ein heftiges Zeugnis nach 10 Spieltagen.
Ja, definitiv. Weil du den Kader angesprochen hast, man hat sich ja entschieden, bewusst mit einem durchaus verschlankten Kader in die recht anspruchsvolle Saison und in den Tanz eben auf 3 Hochzeiten zu gehen. Erweist sich damit dann auch von der Kaderplanung her als Fehler, auch wenn es natürlich Gründe dafür gibt. Aber dass man das dann tatsächlich so gemacht hat und jetzt die Quittung dafür kriegt, hätte man vielleicht auch vorplanen müssen, weil ja zum Beispiel auch das Verletzungspech der Dortmunder ja auch schon fast historisch ist. Das ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen.
Ja, absolut. Und trotzdem möchte ich da auch nochmal erinnern, egal wer es war, egal in welcher Sendung es war, ob im Doppelpass oder in allen möglichen Fußball-Podcasts, auch in unseren, wurde der Transfersommer des BVB wirklich gelobt. Man hat viele gute Spieler dazu gewonnen. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, gut, jetzt bekommen vielleicht auch Spieler wie Gittens endlich mal den Raum, den sie brauchen, um vielleicht in diese Fußstapfen treten zu können. Ich fand es grundsätzlich auch nicht ganz falsch, sich von Hummels und Reus zu trennen. Gerade bei Hummels gibt es ja die ein oder andere Stimme, die dem nachweint. Ich kann das natürlich verstehen, weil seine vergangene Saison gerade in der Champions League Weltklasse war. Mhm. Nichtsdestotrotz geht es dann ja auch wirklich mal darum, neue Hierarchien zu schaffen, einer Mannschaft mit 9 Spielern und neuen Charakteren einen neuen Anstrich zu verpassen. Dann passt es aber natürlich nicht dazu, dass Emre Can auch unter Nuri Sahin Kapitän geblieben ist. Ja. Das muss man dann auch sagen. Also der Umbruch, das Umbruchpotenzial, muss man sagen, war durchaus da. Die Realität erweist sich mehr und mehr als ernüchternd. Und es gibt Lichtblicke. Und ohne Guirassy will ich gar nicht wissen, was der BVB jetzt will. Also Guirassy ist ja wirklich auch in dieser Saison sehr gut drauf und schießt seine Tore. Wenn sie den nicht hätten, wäre es wahrscheinlich noch bitterer. Soll heißen, die Neuzugänge funktionieren in Teilen. Und trotzdem scheint einfach ganz wenig zu stimmen in Dortmund.
Diese Szene von Emre Can und überhaupt sein Auftreten in den letzten Wochen, er wird viel kritisiert, weil er eben als Kapitän, als Führungsspieler, als Nationalspieler natürlich auch im Mittelpunkt steht. Aber würdest du da sagen, das hat dann auch jetzt gerade dieses Foul in Mainz was mit Übermotivation zu tun, dass er einfach zu viel zeigen will und einfach sich ja beweisen meint zu müssen?
Ja, also anders kann man das ja nicht erklären. Dass Emre Can grundsätzlich die Qualität hat, in solchen Spielen dann auch vernünftig zu sein und eine gute Leistung abzuliefern und eben als Kapitän nicht in der 27. Minute die rote Karte zu sehen, ist ja klar. Aber er scheint gerade, wie du schon angedeutet hast, er scheint gerade eine gewisse Übermotivation, einen gewissen Übermut zu haben, der dafür sorgt, dass er der Mannschaft nicht hilft, sondern schadet. Ich weiß nicht, wie man das begründen kann. Natürlich ist der Druck groß und ich hätte schon vor der Saison ihm diese Kapitänsbinde weggenommen, gar nicht, um ihn aus der Mannschaft zu werfen, sondern einfach, um den Druck von ihm zu nehmen. Ich fand ihn zum Beispiel im Sommer bei der Europameisterschaft extrem stark. Er war sehr spontan verfügbar, nachdem Pavlovic leider ausgefallen ist, hatte im Eröffnungsspiel seinen Moment, in dem er sein Tor erzielt hat, durfte sogar im wichtigen Spiel gegen Spanien von Beginn an ran und hat seine Rolle fantastisch ausgefüllt. Sicher ist er jetzt immer noch kein Spieler, der nächstes Jahr den Ballon d'Or gewinnen wird, aber er hat Qualitäten und die konnte er in diesem Sommer unter Beweis stellen, weil die Augen halt nicht so auf ihn gerichtet waren. Beim BVB ist das anders. Alle gucken auf ihn, alle sind ultra skeptisch. Was macht der Can heute wieder für Fehler? Und natürlich gibt er dem dann Futter, wenn er den Mainzer halt nach 27 Minuten umflext. Das ist dann leider auch nicht mehr zu erklären, außer vielleicht mit Naivität oder Dummheit, muss man so hart sagen, weil das darf ihm nicht passieren. Er ist ja auch nicht mehr 20, er ist ein erfahrener Spieler. Sowas darf ihm nicht passieren. Ich glaube, er kann dieser Rolle als Kapitän nicht gerecht werden. Und vielleicht sollte man spätestens jetzt eben auch handeln. Can wird ganz sicher für 2 oder 3 Spiele jetzt nicht dabei sein können. Da braucht es einen zweiten Kapitän. Ich glaube, das ist beim BVB Julian Brandt. Und vielleicht kann der die Rolle eben besser ausfüllen.
Gucken wir mal drauf. Alle Augen auf Can, aber alle Augen auch auf Bayer Leverkusen nach dieser Wahnsinnssaison im letzten Jahr. Ja, sind die jetzt doch nur ein One-Hit-Wonder gewesen?
Boah, das ist natürlich ganz schwer zu sagen jetzt nach 10 Spieltagen. Man könnte meinen, wenn man auf die Tabelle schaut, natürlich One-Hit-Wonder. Auf der anderen Seite finde ich, dass Bayer Leverkusen immer noch Spiele gut bestreitet, dass sie immer noch zeigen, dass sie auf jeden Fall eine Top-Mannschaft sind. Was ihnen halt in diesem Jahr fehlt, ist dann dieses Spielglück. In der letzten Saison hatten sie nicht die Situation, dass ausgerechnet der Tabellenletzte noch in der 89. Minute den Ausgleich macht. Das ist ihnen da nicht passiert. Und natürlich hat das auch so ein bisschen mit Nachlässigkeit zu tun. Das Tor, so wie es fällt, darf aus Leverkusener Sicht natürlich niemals so fallen. Wahrscheinlich ist es dann auch nur menschlich, dass der Kopf, anders als in der vergangenen Saison, dann vielleicht irgendwann auch mal müde wird. Und nichtsdestotrotz fände ich es jetzt zu früh, von einem One-Hit-Wonder zu sprechen. Ich glaube, allen war klar, dass Bayer Leverkusen diese Saison in der Form nicht wiederholen kann. Das hat, glaube ich, von ihnen auch niemand erwartet. Das haben sie selbst auch nicht erwartet. Wichtig ist aber jetzt, und da kommen wir dann zur Kritik, dass sie jetzt nicht in einen sogenannten Strudel geraten und dann wirklich den Abstand auf Platz 1 und 2 zu groß werden lassen. Aktuell sind es 4 Punkte auf Platz 2. Ich glaube schon, dass das Potenzial für mehr bei Bayer da ist. Der Fokus liegt in dieser Saison, glaube ich, echt darin, dass man einfach sich etabliert und in der Champions League bleibt, dass man vielleicht in die K.O.-Phase kommt, ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale. Und in der kommenden Saison eben auch wieder in der Champions League spielen darf. Weil du hast die letzten Jahre vor Augen, das war in Leverkusen gewiss nicht immer so.
Nee, aber sie waren trotzdem immer spielerisch eine gewisse Zeit dran und da hat man da immer gesagt, oh, das ist schön, was die da machen, aber es ist am Ende eben nicht ertragreich und ertragreich ist das momentan ja auch nicht. Gerade Liverpool in der Champions League 0-4. Sie haben gut mitgespielt am Anfang, sind dann aber komplett überlaufen worden. Und da hat man dann schon gesehen, was Liverpool eben dann noch besser machen kann als die Leverkusener. Aber bleiben wir einfach mal nur bei der Bundesliga. Die Bayern holen gegen Bochum, Bremen und Kiel 9 Punkte. Leverkusen holt 3, obwohl sie zwischendurch führen. Also der Kicker nennt es Führungsproblem. Und das ist ja dann auch schon irgendwas, was ja vor allen Dingen dann auch im Kopf ein Problem ist. Also sie können keine Führung verwalten, aber das liegt doch dann vielleicht auch ein bisschen an der Führung auf dem Platz, denn weil der Mann, der das eigentlich gewährleisten soll und in der letzten Saison herausragend gewährleistet hat, Granit Xhaka ja momentan auch ganz weit davon entfernt ist, was er eigentlich leisten kann. Was ist mit dem los?
Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass diese Winning Mentality, wie ein Ex-Schalke-Coach mal sagte, dass die so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass es für Leverkusen in der vergangenen Saison irgendwie so ein bisschen einfacher war, Spiele, auch indem man gerade nicht geführt hat, am Ende noch für sich zu entscheiden. Ich habe die Zahlen nicht vor Augen, aber es waren ja irre viele Spiele, die wirklich in
Gefühlt war
den.
das Woche für Woche,
Genau.
zumindest zum Endspurt hin.
Ja, genau. Also das war einfach jedes Wochenende fast das Gleiche. Und in dieser Saison hat man immer noch das Gefühl, okay, selbst wenn sie 2-0 führen, so wie gegen Holstein Kiel vor einigen Wochen, boah, macht doch lieber nochmal ein drittes, weil so richtig verwalten könnt ihr das nicht. Und ich glaube auch grundsätzlich ist es für eine Mannschaft immer einfacher, in einer Phase, in der ihr alles gelingt, ein 1-1 zu einem 2-1 zu machen, als ein 1-0 über die Ziellinie zu bringen, weil es dann doch so ist, dass du mehr zu verlieren hast, als du gewinnen kannst in der aktuellen Phase. Und man muss ja auch noch mal eine Sache sagen. Bayer Leverkusen hat mittlerweile ein ganz anderes Standing und natürlich ist jeder Club gewillt, den amtierenden Meister vor Herausforderungen zu stellen. Und der VfL Bochum hat das mit ganz, ganz viel Leidenschaft am Wochenende gemacht. Auch Holstein Kiel hat das gemacht als Aufsteiger. Und auch Werder Bremen hatte den amtierenden Meister zu Gast und hat gesagt, ey, wir wollen hier in unserem Stadion auf gar keinen Fall irgendwas verschenken und es ist gelungen. Die Motivation, gegen Leverkusen Punkte zu holen, ist, glaube ich, noch mal größer geworden. Und auf der anderen Seite ist die eigene Motivation bei Bayer Leverkusen wahrscheinlich immer noch bei 110%, aber nicht mehr bei 120, 130%. Da fehlt offensichtlich noch irgendwas im Vergleich zur letzten Saison. Und trotzdem ist es für die Entwicklung der Mannschaft, auch für die Entwicklung von Xabi Alonso, unfassbar wichtig, jetzt auch mal eine solche Phase zu haben. Weil ich bin mir sicher, die Qualität ist da. Sie werden auch da rauskommen und werden wahrscheinlich in der Rückrunde alle 3 Spiele gegen die von dir genannten Teams gewinnen. Da würde ich mich jetzt sogar festlegen.
Ja. Aber auch gegen Bayern haben sie ja dann auch gezeigt, dass sie eigentlich nicht Favoritenfußball spielen, sondern sich dann eher zurückziehen und dann hinten versuchen, erstmal den Bus zu parken, um dann mit Nadelstichen erfolgreich zu sein. Das hat gegen die Bayern jetzt geklappt, weil die ja da noch ihre Abwehrproblematik dann sehr gezeigt haben. Das war ja vielleicht dann von der Spielanlage und von dem überfallartigen nach vorne kommen und von dem, was am Ende rauskam, gutes Spiel, ein guter Punkt dann vor allen Dingen und vielleicht auch das, was Xabi Alonso meint, wenn er sagt, wir müssen erwachsener spielen. Das ist ja das, was gegen Bremen zum Beispiel, wo man dann in der Crunch-Time letztlich die Punkte verloren hat, nicht der Fall gewesen. Aber erwachsener spielen, auch das eigentlich etwas, was Granit Xhaka ja gewährleisten müsste, der aber momentan sowohl mit Leverkusen als auch mit der Schweizer Nationalmannschaft ja nicht mehr wiederzuerkennen ist im Vergleich zur letzten Saison. Da vielleicht das Thema überspielt durch die EM, vielleicht im Kopf auch bei ihm irgendwas, was Klick gemacht hat und nicht mehr so funktioniert, dass er vielleicht auch die Mannschaft so in der Art mit seiner aufrüttelnden Art vielleicht auch nicht mehr so erreicht, wie er das zumindest in der letzten Saison getan hat?
Das mag sein. Also man steckt ja immer nicht in den Köpfen der Spieler. Ich kann es mir gut vorstellen, dass Granit Xhaka überspielt ist, dass er vielleicht im Kopf auch einfach, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ein bisschen müde ist. Er ist, wie du gerade schon gesagt hast, genau der Mann, der davon betroffen war, unfassbar viele Spiele, sehr wenig verletzt, war mit Bayer Leverkusen noch im Europa-League-Finale, im DFB-Pokalfinale, hat die Europameisterschaft mit der Schweiz gespielt, auch dort sehr respektable Leistungen gezeigt. Und natürlich, irgendwann kommt der Punkt, wo deine Formkurve mal wieder nach unten geht. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Und gerade scheint er diese Phase zu haben. Und für ihn ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, weil es bei ihm ja immer, seit er bei Leverkusen spielt, top lief. Er war von Anfang an Dreh- und Angelpunkt. Er hat es allen bewiesen, dass er einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Er hat die ganze Mannschaft mitgenommen, war der verlängerte Arm von Xabi Alonso auf dem Feld. Und es gelang ihm alles. Auch, das muss man ja auch sagen, die Traumtore in der vergangenen Saison, die er da auf den Platz gebracht hat, die er immer wieder spielentscheidend auch im Pokalfinale beispielsweise gezeigt hat. Das fällt gerade alles so ein Stück weit weg und dennoch ist Xhaka wahrscheinlich im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Mittelfeldspielern in der Bundesliga immer noch im obersten Regal anzusiedeln, auch wenn dieses Weltklasse-Siegel gerade wahrscheinlich zu viel wäre. Ich hoffe für ihn und für Bayer Leverkusen, dass er spätestens zur Rückrunde nach einer kurzen Pause, nach einem kurzen Urlaub, gegebenenfalls wieder an diese Leistung der vergangenen Saison anknüpfen kann.
Das wäre für Bayer Leverkusen natürlich ganz wichtig, um dann vor allen Dingen auch diesen Rückstand auf die Bayern nicht noch größer werden zu lassen, die momentan eben wieder allen davonrennen, 5-mal in Folge jetzt sogar zu 0 gewonnen haben. Ist die Defensivschwäche aus deiner Sicht jetzt endgültig behoben? Ist das kein Thema mehr oder fehlten einfach die entsprechenden Gradmesser?
Also behoben würde ich noch nicht sagen. Dafür ist auch die Niederlage gegen den FC Barcelona noch nicht lange genug her. Und wenn man einen Spieler dieser Qualität hat wie der FC Barcelona, dann ist es natürlich auch einfacher, einem Upamecano oder einem Kim wegzulaufen. Und das war in diesen Spielen dann doch der Fall. Ich glaube, jetzt diese Partien gegen den FC St. Pauli, gegen den VfL Bochum, das ist natürlich überhaupt kein Gradmesser. Das darf man auch nicht verwechseln. Und dennoch, und das ist dann auch der Unterschied zur letzten Saison, lassen sie wirklich deutlich, deutlich weniger zu. Sie haben sich gerade im Zweikampfverhalten aus meiner Sicht wirklich verbessert. Und es ist keine wirkliche Durchschlagskraft des Gegners da, wenn wir über Bundesliga-Mittelklasse-Clubs sprechen. Da kannst du gegen die Bayern gerade wenig anrichten. Ich bin mir sehr sicher, dass wir im Verlauf der Saison aber noch das ein oder andere Mal über Bayerns Abwehr reden müssen, wenn es dann wirklich gegen Teams geht. FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool und wer da noch alles wartet in der Champions League. Und dann werden wir das Ganze nochmal neu bewerten müssen. Aktuell kann man sagen, in der Bundesliga ist es super, 7 Gegentore nach 10 Spielen, das klingt ja fantastisch. Aber in der Champions League sieht es ja schon anders aus. Und ich glaube, dass der FC Bayern da irgendwann an den Punkt kommen wird, wo vielleicht etwas Qualität fehlt. Und auch das darf man nicht vergessen, die Abwehrreihe hinten ist sehr dünn besetzt. Also gerade sind Kim und Upamecano fit. Und ich hoffe natürlich dass es so bleibt. Nichtsdestotrotz, wenn einer der beiden ausfällt, dann wird es ja auf einmal schon wieder sportlich da hinten.
Mhm. Vor allem haben die Bayern vorne einen Mann, der momentan der Sieggarant ist. Siegtreffer gegen Benfica, Siegtreffer gegen St. Pauli. Ja, und jetzt soll er ja auch diese Woche in der Nationalmannschaft dann hoffentlich aus Sicht von Julian Nagelsmann wieder so auftreten wie in den letzten beiden Wochen in der Bundesliga. Jamal Musiala natürlich, und über den sprechen wir jetzt noch.
Was sonst noch so los ist.
Ja, Jamal Musiala, vor ein paar Wochen hat ein Statistiker im Doppelpass des Sender Sport 1 noch gesagt, der hat seinen Peak erreicht, sein Top-Level, der kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass es doch noch geht.
Ja, also auf jeden Fall, er wird, und das finde ich ganz witzig, weil du gerade Xabi Alonso zitiert hast, wir müssen als Mannschaft erwachsener werden. Musiala wird gerade erwachsen. Also wie er Fußball spielt, mit welcher Körperlichkeit er mittlerweile da auf dem Platz rumläuft, das ist Wahnsinn. Ich war tatsächlich im Millerntor am Wochenende und habe ihn mal etwas genauer beobachtet. Nicht nur ist er extrem torgefährlich und haut mal so ein Ding raus wie am Samstagnachmittag. Er hat in den vergangenen Spielen immer wieder auch seine Kopfballstärke unter Beweis gestellt. Musiala ist ja auch ein Spieler, der für seine Position nicht klein ist, also auch das ist eine Waffe für die Bayern, und er ist von seiner Präsenz ganz, ganz anders drauf als noch in den letzten Jahren. Er ist nicht mehr Bambi, sondern er ist der Erste, der sich beim Schiedsrichter beschwert, er ist der Erste, der seine Mitspieler aufmuntert, er ist wirklich ein, man kann sagen, erwachsener Bayern-Profi geworden. Und das Ganze untermauert er dann eben mit seinen Statistiken. 14 Spiele, 9 Tore, 4 Vorlagen. Das ist ganz stark. Er war ja zwischendurch auch an der Hüfte verletzt. Also bei Musiala läuft's. Und ich bin jedes Mal aufs Neue, wenn ich ihn spielen sehe, total froh, dass er sich nicht für England entschieden hat. Also es hätte ja gut passieren können. Ne? Ja. Deswegen, da haben wir einfach so ein Juwel. Und er ist erst 21, was da noch möglich ist. Wow.
Ja, der setzt jetzt auch nach, erobert Bälle, ist nicht nur mehr der Mann fürs 1:1, sondern holt sich auch die Bälle, wie jetzt eben vor seinem Tor gegen St. Pauli, so aus 35 Metern Entfernung. Da hat er sich den Ball geholt und ist dann noch ein bisschen gegangen, hat abgezogen, da offensichtlich auch an seinen Oberschenkeln ein bisschen was gemacht. 108 km/h, glaube ich, hat er da dann rausgezaubert aus den Oberschenkeln und diesen Treffer gemacht. Also schon sehr, sehr stark. Verlängerung für die Bayern eigentlich alternativlos, da müssten sie auch an die Schmerzgrenze gehen.
Ja, werden sie auch. Ich glaube, da sind sich auch bei den Bayern alle einig. Natürlich ist er noch sehr jung und natürlich würde man ihm gern weniger zahlen, als er fordert, aber ich kann es total verstehen. Ich kann auch seine Forderungen verstehen. Er ist ein Schlüsselspieler der Bayern. Er ist wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren der mit Abstand wichtigste Spieler der Bayern, und insofern, ja, soll er da bekommen, was er will. Die Bayern werden es ihm auf jeden Fall zahlen, weil den Abgang, den können sie sich auf gar keinen Fall erlauben. Und auch da, wenn er jetzt für 5 Jahre verlängern sollte, wovon ich ausgehe, dann wechselt er halt mit 26 nochmal zu Real. Dann ist er ja immer noch sehr jung. Und das ist das Verrückte an ihm. Er kann ja gerade wirklich noch alles machen. Ich glaube, gerade hat er seine Wohlfühloase. Er wird respektiert in der Mannschaft. Er hat da seine Freunde. Ich glaube auch nicht, dass ihm jetzt ein Wechsel unbedingt guttun würde. Vielleicht ja nochmal irgendwann, in ein paar Jahren. Aber dann beschäftigen wir uns später damit.
Sollten Sie ihm auch noch einen weiteren Freund dazu holen, Florian Wirtz?
Ja, die Frage stelle ich mir auch häufiger. Ich fände es natürlich charmant zu sagen, als FC Bayern München haben wir die beiden heißesten Eisen im Kader. Ja, kann ich verstehen. Das ist dann auch wieder so ein bisschen dieses, okay, so wir haben es halt und wir sind die Größten und die Geilsten. Glaube aber ehrlich gesagt nicht unbedingt an das Szenario, weil Wirtz und Musiala sich zwar sehr gut verstehen, auch bei der deutschen Nationalmannschaft, wie ich finde, immer besser harmonieren. Ob es dann aber wirklich das ist, was der FC Bayern auch will, auch spielerisch will, das wage ich zu bezweifeln, weil aktuell, wenn wir auf die Flügelpositionen schauen, sind sie sehr gut aufgestellt, haben tendenziell sogar eher einen Mann zu viel da auf den Außen, und mit Wirtz und Musiala dann 2 verkappte Zehner da zu haben, weiß ich nicht, ob das dann wirklich zum Spielstil von Vincent Kompany am Ende auch passt. Er wird sich ganz sicher nicht beschweren, sollte am 1.8. auch ein Kollege Wirtz da auf dem Platz auf der Säbener Straße, in der Säbener Straße stehen. Glaube ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, zumal sie dann ja auch an Kollegen Wirtz eine entsprechende Gehaltsforderungen erfüllen müssten. Jo. Ich glaube nicht, dass sie sich beides leisten wollen, Musiala und Wirtz.
Und sie hätten ja auch noch Paul Wanner und vielleicht ja auch noch Omar Marmoush.
Oh ja, stimmt, das stimmt. Ja. Omar Marmoush würde, wie ich finde, dann sogar schon vielleicht etwas besser wieder zum Spiel der Münchner passen mit seinem Tempo. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weiß aber auch nicht, ob ich Marmoush jetzt unbedingt dazu raten würde, zum FC Bayern zu gehen. Die Frankfurter zaubern ja Jahr für Jahr wieder einen neuen Spieler da aus dem Hut. Aber so richtig viele Spieler haben es dann auch nicht geschafft, diese Leistung bei anderen Clubs unter Beweis zu stellen. Und deswegen gerade beim FC Bayern wird dann natürlich ganz genau hingeschaut. Ich weiß nicht, ob ich Marmoush das empfehlen würde.
Das werden wir dann auch mal sehen. Gepokert wird auf jeden Fall und er wird vielleicht noch ein Ersatz für Leroy Sané. Aber vielleicht bricht der ja jetzt in der Nationalmannschaft dann durch und ist dann endlich mal verletzungsfrei und zeigt, was er kann. Sein Vertrag läuft aus. Werden wir alles sicherlich im Laufe der Saison noch besprechen. Das war erstmal der Blick zurück auf den 10. Spieltag mit allem, was da mit zusammenhing. Mit Nils Babbel, Content Lead von Fußball MML. Nils, ich danke dir.
Danke dir, Malte.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.